Honigbienen auf dem Weg zur Arbeit. In schweren Trucks fahren US-amerikanische Großimker ihre Bienenvölker zur größten Mandelplantage der Welt. Mehrere tausend Völker braucht es, um die Mandelbäume in Kaliforniens Central Valley zu bestäuben. Wildbienen haben hier keine Überlebenschance.
Von Natur aus sind viele Wildbienen am Bestäubungsgeschäft beteiligt. Aber in den riesigen Mandelmonokulturen sucht man sie vergeblich. Denn wenn die Bäume abgeblüht sind, finden die Insekten hier keine Nahrung mehr. Sie verhungern. Nur die Honigbienen der Wanderimker sorgen dafür, dass die Mandelbäume im Central Valley Früchte ansetzen, auf Tausenden von Quadratkilometern. Fast zwei Drittel der weltweiten Mandelproduktion kommt aus Kalifornien.
Claire Cremon forscht an der Berkeley-Universität über Ökosysteme und deren lebenserhaltende Leistungen. Sie rechnet vor, dass jeder Baum zwischen 50.000 und 100.000 Blüten trägt. Baum steht an Baum, Reihe an Reihe, bis zum Horizont. Auch für die Honigbienen ist ein derart eintöniges Areal kein angenehmer Lebensraum, weil sie sich in ihm schlecht orientieren können.
In Kalifornien blühen fast alle Mandelplantagen zur gleichen Zeit. Und die Mandel hat eine kurze Blütezeit. Es besteht daher während einer sehr kurzen Zeitspanne ein riesiger Bedarf an Bestäubern. Dadurch entsteht eine Abhängigkeit von der Honigbiene. Sie ist nämlich die einzige Art unter den Bestäubern, die herumgefahren werden kann, die buchstäblich auf einem Lastwagen auf die Felder gekarrt werden kann. Viele Völker werden über 3000 Meilen hinweg von Florida bis nach Kalifornien chauffiert, um dort die Mandeln zu bestäuben. Das ist nicht gerade ein Paradebeispiel an Nachhaltigkeit.
Nachhaltig, das heißt auf Dauer tragfähig, ist eine Landwirtschaft nur, wenn sie nicht zerstört, was sie nutzt. Aber immer mehr lebenserhaltende Leistungen der Natur drohen verloren zu gehen. Nicht nur die natürliche Befruchtung der Nutzpflanzen, sondern auch die Humusbildung. Mit ihrer einseitigen Ausrichtung, höchstmögliche Erträge zu erzielen, beraubt sich die industrialisierte Landwirtschaft ihrer ökologischen Grundlagen.
Als wir gemerkt haben, dass mit Düngemitteln und mit Pestiziden die Erträge erhöht werden können, haben wir einfach da immer weiter und weiter gemacht. Und natürlich hat man doch lange Zeit Erfolge gehabt. Man hat mehr produziert und auch billiger produziert. Aber was man nicht gesehen hat, ist, das kam auf große Kosten. Kosten an die Umwelt, an die Ökosystemdienstleistungen. Oder wir haben unser Wasser verunreinigt. Wir haben zu viel Wasser gebraucht, weit zu viel. Oder unser Grundwasserspiegel ist in vielen Ländern gesunken, vor allem auch im Norden, in Amerika zum Beispiel.
70% des globalen Wasserverbrauchs, sagt Hans Herren, gehen auf das Konto der Landwirtschaft. Herren ist Insektenforscher und gehört zu den international führenden Wissenschaftlern in Sachen biologische Schädlingsbekämpfung.
Wir haben auch unsere Bestäuber vergiftet und ihnen die Überlebenschancen weggenommen, weil wir alle Unkräuter nur als schlechte Pflanzen sahen. Oder? Haben das nur erst gemerkt, wenn alle Bienen verschwunden sind. Und nicht nur die Honigbienen, sondern viele wilde Bienen, die da sehr stark beteiligt sind an der ganzen Bestäubung zum Beispiel.
Dabei steht die Landwirtschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts vor gewaltigen Herausforderungen. Das Klima erwärmt sich noch schneller als anfangs prognostiziert. Die biologische Vielfalt schrumpft weiter. Das erschwert Pflanzen und Tieren die Anpassung an den Klimawandel. Wasser und fruchtbare Böden werden knapp. Die Weltbevölkerung wächst noch immer.
Das Ziel der Vereinten Nationen, den Anteil der Hungernden an der Weltbevölkerung bis 2015 um die Hälfte zu senken, ist in weite Ferne gerückt. 2008 näherte sich die Zahl der Hungernden erstmals der Milliardengrenze.
Business as usual is not an option. Wir können nicht weitermachen wie bisher.
Nur eine radikale Wende der Agrarpolitik hin zu bäuerlicher Landwirtschaft und angepassten Technologien kann die Ernährung der Weltbevölkerung sichern, ohne die ökologischen Grundlagen der Landwirtschaft zu zerstören.
Diese Schlussfolgerung zieht der erste umfassende Bericht des Weltagrarrats. Dieser Rat ist ein UN-Gremium wie der Weltklimarat und hat eine Bestandsaufnahme der Landwirtschaft aller Kontinente gemacht, hat sie auf ihre Zukunftsfähigkeit hin abgeklopft. Den Anstoß dazu gab die Weltbank. Hans Herren ist stellvertretender Vorsitzender des Weltagrarrats. Er hat die Analysen von Anfang an begleitet.
Das Wissen, das traditionelle Wissen, die Wissenschaft und die Technologie. Das ist jetzt alles einmal in einem Rapport zusammengefasst. Und wir hatten diese drei Elemente, die Landwirtschaft, die wir heute haben, beeinflusst und was brauchen wir für die nächsten 50 Jahre.
Was braucht es, um eine ökologisch verträgliche und sozial gerechtere Entwicklung voranzubringen? Wie lassen sich Hunger und Armut überwinden?
Darüber berieten und stritten mehr als 400 Experten und Wissenschaftlerinnen aus 60 Ländern in einem 5-jährigen Prozess. Sie waren vorgeschlagen worden von Regierungen, von der Welternährungs- und der Weltgesundheitsorganisation, von Forschungsinstituten und Universitäten, von nichtstaatlichen Organisationen, von Industrie und indigenen Völkern. Anita Idel ist Tierärztin mit Schwerpunkt landwirtschaftlicher Nutztiere. Auch sie hat am Weltagrarbericht mitgearbeitet.
Dort saßen letztendlich Menschen am Tisch, die normalerweise nicht gemeinsam am Tisch sitzen. So gab es Agrarökonomen, die bei einem der ersten internationalen Treffen im Rahmen des Global Assessments meinten, naja, man wolle doch wohl jetzt nicht über die Bedeutung von Kleinbäuerinnen und Kleinbauern diskutieren. Es war dann aber möglich, das heißt, es gab eine Atmosphäre, in der es möglich war, genau darüber zu diskutieren. Und genau diese Agrarökonomen haben im Endeffekt das Ergebnis mitgetragen, dass Kleinbäuerinnen und Kleinbauern über die Hälfte der Lebensmittel auf dieser Welt produzieren. Mit anderen Worten, die Basis der Welternährung sichern.
In vielen Ländern des Südens bilden die Ernten der Kleinbauern nach wie vor das Rückgrat der Nahrungsmittelversorgung. Aber die Politik, die nationale wie die internationale, hat die ländlichen Regionen und die Kleinbauern in den letzten 25 Jahren fast vergessen. Gerade mal 3% der internationalen Entwicklungshilfe flossen 2007 noch in den Agrarsektor. So verschärft sich das Hungerproblem gerade auf dem Land. Die Abwanderung in die Städte hält an. Als im Frühjahr 2008 der Weltagrarbericht in Paris vorgestellt wurde, erreichte die Welle der Demonstrationen und Aufstände gegen dramatisch gestiegene Nahrungsmittelpreise einen vorläufigen Höhepunkt. In Indonesien, Ägypten, Burkina Faso, Peru und weiteren 2 Dutzend Ländern gingen die Menschen auf die Straße, weil sie sich ihre Grundnahrungsmittel nicht mehr leisten konnten. Die Preise für Mais, Reis und Weizen, aber auch für Milch und Speiseöl waren innerhalb eines Jahres auf das Doppelte und mehr gestiegen.
Dabei ist eine wichtige Feststellung, dass die Ernährungskrise keine Angebotskrise ist, also keine Krise, die daher rührt, dass weltweit nicht mehr genug Nahrungsmittel hergestellt werden. Weltweit werden genügend Nahrungsmittel hergestellt, um alle Menschen ausreichend zu ernähren. Im Gegenteil, wichtig ist die Feststellung, dass die Ursachen für die Krisen vornehmlich in den Fragen der Verteilung und des Zugangs zu Nahrungsmitteln liegt, beziehungsweise des Zugangs zu bezahlter Beschäftigung, damit Menschen sich Nahrungsmittel kaufen können.
Betonte Christoph Kohlmeier im Januar 2009 in Berlin. Er ist Staatssekretär im Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit. Dennoch hat Deutschland den Beratungsprozess des Weltagrarberichts nicht mitgetragen und den Bericht bei seiner Verabschiedung auch nicht unterschrieben. Inzwischen wird immerhin die nachträgliche Unterzeichnung erwogen.
Denn es ist weitgehend empirisch gesichert, dass Investitionen in die kleinbäuerliche Landwirtschaft auch der effizienteste Hebel sind, um nachhaltig Armut und Hunger abzuschaffen.
Familienbetriebe müssen wahr sein. Das ist die Zukunft der Landwirtschaft, nicht die großen Betriebe.
Es gibt viele Gründe, die für die Notwendigkeit eines Kurswechsels sprechen. Die Böden zum Beispiel. Im Norden sind sie überdüngt, im Süden ausgelaugt. Sie verlieren ihre Fruchtbarkeit.
Das Resultat ist dasselbe, weil wir kommen einfach anderswoher. Und jetzt eben, darum sagen wir, Business as usual ist keine Lösung, weil wir müssen die Bodenfruchtbarkeit neu aufbauen und die Landwirtschaft so gestalten, dass die Böden Jahr für Jahr verbessert werden, nicht verschlechtert.
Angepasste Technologien statt Hightech, Artenvielfalt und Mischanbau statt Monokulturen, lokal entwickeltes Saatgut, das sich in der Region bewährt hat, statt gentechnisch veränderter Sorten. Apropos Gentechnik.
Die Industrievertreter verließen den Weltagrarrat verstimmt, wenige Monate vor Verabschiedung des Berichts, als er zu dem Ergebnis kam, dass gentechnisch veränderte Sorten derzeit nichts zur Überwindung des Hungers beitragen können.
Die Agrarforschung muss sich umorientieren. Beispiel Tierhaltung. Deren Potenziale abseits der Massentierhaltung seien bisher kaum erforscht, sagt Anita Idel. Tiere liefern nicht nur Fleisch und Milch, sondern auch Felle, Wolle, Zugkraft und vor allem organischen Dünger.
Hier ist auch erheblicher Forschungsbedarf im Kleinen. Da aber gerade auch die Forschung im Wesentlichen ausgerichtet ist auf eine industrialisierte Produktions- und Lebensmittelwirtschaft, kommen genau solche Fragen ja gar nicht nur zu kurz, sie kommen gar nicht vor.
Die Landwirtschaft hat viele Funktionen. Sie produziert nicht nur Nahrungsmittel in möglichst großen Mengen. Das ist allerdings nach einem halben Jahrhundert permanenter chemischer und technischer Intensivierung fast völlig in Vergessenheit geraten. Hans Herren, der stellvertretende Vorsitzende des Weltagrarrats.
Das Land produziert nicht nur Nahrungsmittel, sondern das Land produziert auch Wasser, saubere Luft. Und das Land produziert auch, was die Landwirtschaft selbst braucht. Das sind zum Beispiel eben die Bestäuber, Bienen und im Pflanzenschutz natürliche Feinde. Und dann als andere Funktionen der Landwirtschaft ist, eine Landschaft zu erhalten, wo die Leute hingehen können, aus den Städten raus. Das ist auch eine sehr wichtige Rolle dort, oder, dass man eben diese Landschaft erhält. Ist auch der Platz, wo viele Leute immer noch wohnen. Und das ist auch ein Wohnraum, obwohl die Leute von dem Land in die Städte gehen. In den Entwicklungsländern leben ja doch immer noch etwa die Hälfte oder mehr auf dem Lande. Das heißt, wie kann man die dort auch auf dem Land halten, statt dass sie in die Städte wandern? Also je nachdem, wo man ist, sind die Probleme ein bisschen anders, aber die Multifunktionalität der Landwirtschaft ist ein Faktum. Und das wurde eigentlich so angenommen, ja, das ist einfach dort. Aber wir haben dann gemerkt, eben, dass das, wenn man nicht aufpasst, dass das eben dann nicht mehr dort ist, oder? Dass man eben die Funktionen verliert und dann mit großen Kosten wieder aufbauen muss.
Noch ist die Richtung nicht geändert. Noch läuft das Business as usual.
So hat Deutschland Anfang 2009 die zuvor abgeschafften Exportsubventionen für überschüssige Milchprodukte wieder eingeführt. Die sind auf dem Weltmarkt so billig, dass kein Bauer im Süden mithalten kann. Also kaufen die südlichen Länder die Überschüsse aus Europa auf und so geht für die heimischen Produzenten jeder Anreiz verloren, Milch zu erzeugen.
Hans-Joachim Preuß, Generalsekretär der Welthungerhilfe, bringt es auf den Punkt.
Ich glaube, Entwicklungspolitik kann keine Dinge aufbauen, wenn sie an der anderen Seite durch andere Politiken wieder zerstört oder niedergetrampelt wird. Ganz aktuell die Wiederaufnahme von Exporterstattungen für Milch und Milchprodukte ist ein Griff in die agrarpolitische Mottenkiste. Aus meiner Sicht ist eine solche Politik kostspielig, kurzsichtig und kontraproduktiv und dient eben nicht dazu, die Welternährung zu sichern.
Manche Länder und Unternehmen schlagen befremdliche Wege ein, wenn Anbauflächen knapp und Nahrungsmittel am Weltmarkt teurer werden. Der südkoreanische Konzern Daewoo etwa pachtete auf der Tropeninsel Madagaskar Agrarland, so groß wie halb Belgien. Er will Mais und Palmöl anbauen. Auf riesigen Plantagen, in Monokultur. Wie die Mandelbäume in Kalifornien.
Einzelne arabische Emirate und auch Saudi-Arabien erwägen, einen Teil ihrer Petrodollar anzulegen, um sich in Afrika, in der Ukraine oder in Zentralasien günstig Ackerland zu sichern.
Der Kolonialismus kann offenbar immer neue Formen annehmen.